die Presse.
In Österreich die FPÖ, in Ungarn Viktor Orbáns nationalkonservative Fidesz-Partei und in Tschechien die liberale Protestpartei ANO von Ex-Premier Andrej Babiš. Sie alle haben die Europawahl Anfang Juni in ihrem Land gewonnen. Jetzt wollen sie eine gemeinsame Fraktion im EU-Parlament gründen, die Patrioten für Europa. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Ist das jetzt der erste Schritt zu einer geeinten rechten Fraktion im Europaparlament? Und wird Ungarn Europa beim soeben angetretenen EU-Ratsvorsitz wieder großartig machen? Und darüber spreche ich heute mit Oliver Grimm, dem Brüssel-Korrespondenten der Presse. Hallo Oliver.
Hallo.
Vor knapp 3 Wochen wurde in ganz Europa gewählt. Da haben rechte Parteien in verschiedenen Ländern ordentlich Zugewinne gemacht. In Österreich zum Beispiel die FPÖ. Und es hat relativ bald geheißen, da kommt es jetzt darauf an, was diese Parteien daraus machen und ob sie es schaffen, sich alle gemeinsam in einer Fraktion zu vereinen oder weiter zersplittert bleiben. Ist das jetzt dieser große Einigungsversuch am rechten Rand?
Nein, sondern im Gegenteil. Denn es gibt ja jetzt schon 2 Fraktionen, die sozusagen weltanschaulich rechts von der Europäischen Volkspartei sind. Die eine, das sind die europäischen Konservativen und Reformer. Die wurden früher mal von den Tories gegründet, nachdem die aus der EVP ausgetreten sind. Und da sind derzeit die vormalige polnische Regierungspartei, die PiS, und die italienische Partei Fratelli d'Italia von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die führenden Kräfte. Und daneben gibt es noch die Fraktion Identität und Demokratie. Da ist die FPÖ dabei, da ist die Partei von Marine Le Pen dabei, also das Rassemblement National, das jetzt auch in Frankreich sehr stark abgeschnitten hat am Sonntag. Und da ist die Lega dabei aus Italien. Es war die AfD dabei, die ist nicht mehr dabei, nachdem ihr Spitzenkandidat Maximilian Kra gemeint hat, dass man ja nicht alle SS-Mitglieder pauschal als Verbrecher qualifizieren könne. Also diese beiden Gruppen gab es schon, EKR und ID. Und jetzt nach dieser Wahl, eigentlich wie nach jeder Europawahl, beginnen die so ein bisschen zu zerbröseln. Es gibt dann zwar immer so Ankündigungen, man wolle sich zur großen Kraft vom rechten Rand vereinigen und Europa von Grund auf sozusagen, ja, je nach Weltanschauung, komplett umstürzen oder komplett erneuern. Aber derzeit sieht es halt eher danach aus, dass sich vielleicht sogar 3 Gruppen bilden könnten, die EKR in irgendeiner weiteren Form, dann halt das, was von der Idee übrig bleibt, sofern die FPÖ da austritt und diese neue Patriotenvereinigung jetzt also mit FPÖ und Fidesz und ANO.
Jetzt hast du schon das Spektrum an diesem rechten Rand gut erklärt. Was sind denn jetzt so inhaltliche Linien, innerhalb dessen sich hier die Fraktionsgrenzen bilden?
Naja, der gemeinsame, sozusagen das Leitmotiv all dieser Parteien, die da rechts außen sind, ist, dass sie vor allem mit dem politischen Programm der Europäischen Union vor allem in den vergangenen 5 Jahren nicht zufrieden sind. Stichwort, sie lehnen den grünen Deal ab, also den Versuch der Europäischen Union, sich Emissionsfreiheit bis zum Jahr 2050 zu schaffen durch, also große Förderung von nicht fossilen Energieformen und dergleichen. Also das lehnen sie total ab. Sie sind natürlich sehr hart in Sachen Migration, Grenzschutz und so. Das ist dann halt in verschiedenen Nuancen ausformuliert. Und sie sind auch darin vereint, dass sie sozusagen eine eher nur recht vage definierte europäische Elite oder Brüssel-Elite sozusagen aufs Korn nehmen, die gleichermaßen gegen das angebliche Interesse des sogenannten Volksdinge in Europa in die Bahn bringen würde. Und naja, sozusagen im Rahmen dieser weltanschaulichen Leitplanken gibt es dann halt noch verschiedene Spielarten, je nachdem, wie radikal man sich zu diesen Themen äußern möchte. Also von der Frau Meloni, die klug genug ist zu wissen, dass sie als Ministerpräsidentin eines G7-Mitglieds und als großes EU-Mitgliedsland versuchen muss, irgendwie mit den anderen Staaten halbwegs zivilisiert umzugehen, bis hin halt zur AfD und zur FPÖ, die mit Ideen wie der Remigration und Verschwörungsmythen wie des großen angeblichen Bevölkerungsaustausches kein Problem haben, sondern das auch recht aktiv propagieren.
Aber die Unterschiede sind dann doch immer noch groß genug, dass man es eben nicht schafft, sich in einer Fraktion zusammenzufinden.
Naja, das liegt wohl in der Natur des Nationalismus. Wenn man der Ansicht ist, dass die eigene Nation, wie auch immer man die beschreiben möchte, einzigartig und geschichtlich vorherbestimmt für Großartiges ist, dann muss man sich irgendwie abgrenzen von anderen Nationen. Und da findet man natürlich in der Schatzkiste der Geschichte oder dessen, was man sich als Geschichte halt zusammenzaubert, allerlei Mythen, allerlei Blessuren, allerlei Ungerechtigkeiten, allerlei Gründe, empört zu sein. Und dann findet halt zum Beispiel ein ungarischer Nationalist von Herrn Orbans Partei Fidesz mit einem großrumänischen Bewunderer gewisser rumänischer faschistischer Epochen in der Geschichte Rumäniens im 20. Jahrhundert natürlich kein gemeinsames Blatt, von dem sie da sozusagen eine gemeinsame Partitur singen wollen. Und derartige Sollbruchstellen findet man an vielen anderen Stellen auch. Und ich glaube, es ist auch interessant, sich dann bei Zeiten anzuschauen, naja, da gibt es ja auch Vertreter von Nettozahler und Nettoempfängerländern. Also es findet vielleicht ein Geert Wilders aus den Niederlanden den Islam an sich genauso ablehnenswert wie, was weiß ich, zum Beispiel halt auch der Herr Orban. Aber haben die Wähler von Herrn Wilders ein großes Interesse daran, dass der Herr Orban mit dem Steuergeld der Niederländer in Ungarn allerlei Dinge tut, die sehr oft nur ihm selber oder seinem engen Freundes- und Familienkreis nützt? Das ist, glaube ich, auch eine Debatte, die durchaus interessant werden könnte am rechten Rand.
Wenn jetzt also diese Zusammenführung zu einer Fraktion höchstwahrscheinlich nicht gelingt, was sind denn dann ansonsten Beweggründe, da noch einmal etwas Neues und eben zu gründen und eben noch weiter eigentlich zu dieser Zersplitterung beizutragen?
Naja, ich meine, es kann natürlich schon sein, dass sich jetzt bis Ende dieser Woche, also die Uhr tickt, bis Ende dieser Woche müssen sich die politischen Fraktionen deklarieren im Europaparlament. Es kann natürlich schon sein, dass sich neben der EKR, also diese Fraktion mit Peace und in Fratelli d'Italia halt schon sozusagen der gesamte restliche rechte Rest zusammenfindet. Also das wäre dann aber eigentlich wieder nur die Idee, nur halt nur unter einem neuen Label und unter Einschluss von Babiš und seinen tschechischen Abgeordneten und Orban und den Ungarn. Also wenn dieses Manöver jetzt den Zweck hatte, dass man da versucht, mal ein bisschen sozusagen alle Steine mal in die Luft zu werfen und zu schauen, was wo liegen bleibt und wie man das dann zusammen zu einem Mosaik neu zusammenkleben kann, ist das sicher ein Aspekt. Man darf auch nicht vergessen, und das ist schon sehr interessant zu beobachten an Parteien am rechten Rand des ideologischen Spektrums, egal in welchem Staat, in welcher Gesellschaft, was sie dann schon eint in ihrer Art, Politik zu betreiben, ist diese permanente Kampagne. Also es ist nicht so, dass bei denen jemals der Wahlkampf endet, sondern nach dem Wahlkampf ist immer vor dem Wahlkampf. Und indem ich solche sehr dramatisch angekündigten Veranstaltungen wie jetzt am Sonntag in Wien mache, sorge ich natürlich für mediale Aufmerksamkeit und auch die Medien, die das ablehnen mögen, die dienen dem ja insofern als einen Resonanzraum bilden. Das heißt, diese Selbstinszenierung im ständigen Kreuzzug sozusagen gegen angebliche sinistre Kräfte, die Volkeswillen hintergehen, das spielt da auch eine Rolle. Und darüber hinaus gibt es natürlich ganz schnöde finanzielle, geldwerte Gründe, warum man eine Fraktion bilden möchte im Europaparlament.
Der Wahlkampf ist nie vorbei. Auf Österreich trifft das ganz besonders zu. Uns steht ja die Nationalratswahl ins Haus. Lässt sich jetzt aus dieser angekündigten Fraktionsgründung, lassen sich da irgendwelche Rückschlüsse auf eine andere Positionierung der FPÖ ziehen?
Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie Viktor Orban sozusagen den Mainstream der EU aufscheucht und provoziert, dass das natürlich der FPÖ sehr gut gefällt, der sozusagen der Basso Continuo der Verteidigung eines angeblichen Abendlandes gegen die gefährlichen Horden aus dem Orient, da findet man auch schnell zusammen. Aber ich glaube nicht, dass das sehr viel Auswirkung darauf hat, wie die FPÖ sich jetzt weltanschaulich oder vielleicht dann auch für die Nationalratswahl positionieren wird.
Ungarn wird ja auch in den kommenden Monaten eine tragende Rolle innerhalb der EU spielen. Also die Bekanntgabe dieses Plans ist ja fast zeitgenau mit der Übergabe der europäischen Ratspräsidentschaft an Ungarn bekannt gemacht worden. Ungarn ist ja jetzt innerhalb des europäischen Gebildes nicht gerade ein Land, das für seine kooperative Art oder die proeuropäische Einstellung bekannt ist. Da gab es auch im Vorfeld große Bedenken aus dem EU-Parlament. Welche Auswirkungen wird diese Ratspräsidentschaft haben?
Also man darf es nicht irgendwie, man darf den Einfluss der ungarischen Regierung darauf, wie die EU in den nächsten 6 Monaten, welche Arten von Gesetzen sie lanciert, beschließt, welche Art von Politik sie betreibt, das darf man nicht überbewerten, aber gleichzeitig auch nicht unterschätzen. Man darf es nicht unterschätzen, denn natürlich werden Vertreter der ungarischen Regierung alle Fachministerräte führen als Vorsitzende. Ja? Also der Finanzminister, der Außenminister nicht, denn die Außenministerräte führt ja zum Beispiel der hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, das ist noch Josep Borrell, das wird höchstwahrscheinlich Kaja Kallas, die derzeit noch Estlands Ministerpräsidentin ist. Das heißt also zum Beispiel in außenpolitischen Fragen, es ist jetzt nicht so, dass die ungarische Regierung, die ja sehr finanziell und politisch abhängig ist von den Regimen in Peking und Moskau, jetzt plötzlich der EU einen Pro-China- und Pro-Moskau-Kurs aufdrängen kann. In den Fachministerräten kann Ungarn natürlich, sie können die Tagesordnung, die stellen sie her. Sie können zum Beispiel auch beschließen, dass bestimmte Gesetzesprojekte, Gesetzesvorlagen nicht auf die Tagesordnung kommen und können sagen, naja, sie sehen jetzt nicht die Beschlussreife dafür. Da gibt es recht wenig Möglichkeiten für die anderen Mitgliedstaaten, das zu verhindern. Aber zugleich ist es auch so, und das hat heute ein europäischer Diplomat, mit dem ich gesprochen habe, den ich dazu gefragt habe, gesagt, die EU ist sehr schwerfällig. Es gibt sehr viele Checks and Balances in der EU. Das ist einerseits natürlich schlecht, wenn man sich von der EU ein schnelles Handeln wünscht. Es ist andererseits aber natürlich auch gut, weil niemand sozusagen schnell ins Steuerrad hineingreifen kann und dafür sorgen kann, dass die ganze Maschine aus den Fugen gerät. Und insofern glaube ich, werden die 6 Monate wahnsinnig viel Agitprop aus Budapest mit sich bringen, also diesen bisschen nicht sehr inspirierten Slogan Mega, Make Europe Great Again, für den man sich ja fast ein bisschen fremdschämen muss. Den werden wir recht oft hören. Wir werden oft hören, dass die ungarische Regierung also da ganz vorne dabei ist, um Europa wieder zu seinem eigentlichen Recht zu verhelfen und so. Ich glaube, dass sie konkret da recht wenig machen können. Sie können wenig positiv bewirken im Sinn von wenig Gesetze konkret verabschieden oder so. Das können sie ohnehin nicht. Sie können halt Dinge verhindern und das tun sie ja leider ohnehin schon seit Jahren.
Das selbstgewählte Motto dieser Ratspräsidentschaft, du hast es schon gesagt, ist ganz klar eine Anspielung auf Donald Trumps Wahlkampfslogan. Was ist denn jetzt genau das, was Orban von Trumps Politik gern auf Europa anwenden würde?
Ja, ganz klar der Autoritarismus. Autoritarismus in dem Sinn, eine von jeglichen politischen, medialen, gesellschaftlichen Gegenkräften befreite Exekutive, eine, so wie er sie ja fast eigentlich sich auch geschaffen hat in Ungarn, seit er wiedergewählt wurde vor mehr als einem Jahrzehnt. Sprich, keine Medien, die kritisch fragen können, keine politische Opposition, die ihnen Fragen stellen kann, eine Justiz, der de facto die Zähne und die Klauen gezogen sind und die Möglichkeit, völlig frei zu schalten und zu walten. Im Falle von Orban ist das sozusagen ein Europa, wie heißt das so schön, ein Europa der Vaterländer, das sich nicht von Brüssel Dinge vormachen lässt, wo man jetzt nicht irgendwie mit dieser angeblichen Woken-Diktatur sich ständig ins Eck getrieben sieht und so. Also das, glaube ich, ist halt der gemeinsame Nenner, auf den die da klarerweise finden.
Du hast es ja auch schon vorweggenommen, das alles wird sich jetzt aber während dieser Ratspräsidentschaft nicht einfach so umsetzen lassen.
Also es geht ja bekanntlich der Krug so lang zum Brunnen, bis er bricht. Und jede politische Regierung, jede politische Karriere, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, ich glaube, es war mal irgendein britischer Premierminister, endet in einer Niederlage, im Scheitern. Und ich glaube, dass vor allem sozusagen das System Orban, das ja sehr sozusagen auch aus der Gegnerschaft vieler anderer Staaten und politischer Parteien außerhalb und innerhalb Ungarns seine Kraft bezieht, durchaus jetzt auch schon so eine Art Hochmut oder Hybris aufgebaut hat, wo ich mich schon frage, wann bricht der Krug? Denn endlos kann es nicht so weitergehen. Und Ungarn ist wirtschaftlich in einer extrem schweren Lage. Die haben eine der höchsten Inflationen in Europa. Die haben kein rasend aufregendes Wachstum. Die schlauesten jungen Leute verlassen das Land, sobald sie können. Man ist abhängig von einer Diktatur in China und einer Diktatur in Moskau. Ewig kann das so nicht gut gehen. Und vielleicht ist dieser EU-Ratsvorsitz ja auch sozusagen der Anlass, wo die ungarische Regierung das jetzt sozusagen auf der Weltbühne öffentlich da tut, wofür sie steht und vor allem, was sie inhaltlich auch nicht kann, nämlich vernünftige, konsensgetragene Politik zu machen, ja, die das Land voranbringt und Europa voranbringt natürlich auch.
Wir werden die nächsten Monate gespannt beobachten. Vielen herzlichen Dank, Oliver.
Gern geschehen.
Demnächst müssen sich die Fraktionen jedenfalls final zusammenfinden, bevor sich dann am 16. Juli das Europaparlament konstituiert. Medienberichten zufolge waren der französische Rassemblement National von Marine Le Pen und die italienische Lega von Matteo Salvini in den Plan eingeweiht und könnten der neuen Fraktion beitreten. Die deutsche AfD hat das vorerst einmal nicht geplant, heißt es am Montag. Für heute verabschieden wir uns. Weitere Berichterstattung dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.